Deutschlandfunk Nova. Update.
Die Bedrohung Deutschlands durch Spionage fremder Nachrichtendienste hält unvermindert an. Gerade die zunehmende Zahl von Cyberangriffen stellt Deutschland vor große Herausforderungen.
Das ist eins der Themen aus dem Verfassungsschutzbericht. Den hat Bundesinnenminister Thomas de Maizière heute vorgestellt. Der CDU-Politiker befürchtet, dass Hacker aus dem Ausland versuchen könnten, die Bundestagswahl im September zu beeinflussen, so wie das wohl auch schon in den USA und Frankreich der Fall war. Der Verfassungsschutzbericht ist jetzt unser erstes Thema. Ich bin Amelie Fröhlich. Guten Abend.
Update.
Keine 3 Monate mehr, dann wird in Deutschland gewählt. Und die Sorge vor Manipulationen ist groß. Besonders Russland steht dabei im Fokus. Im aktuellen Verfassungsschutzbericht heißt es, auch deutsche Parteien und Politiker könnten, Zitat, das Ziel russischer Einflussnahme werden. Etwa durch das Ausspähen von vertraulichen Mails und sensiblen Daten. Die Befürchtung, brisante Informationen könnten so veröffentlicht werden, dass sie einzelnen Politikern schaden. Innenminister de Maizière rechnet damit, dass in den nächsten Wochen einige Informationen ans Licht kommen, die bei einem Hackerangriff auf den Bundestag 2015 abgefischt wurden. Neben Russland werden zum Beispiel auch China und die Türkei als Länder genannt, die Deutschland ausspähen. Ziel der Spionage sind laut Verfassungsschutzbericht vor allem Regierungsstellen wie das Auswärtige Amt, das Wirtschafts- und das Finanzministerium und das Kanzleramt. Pikant dabei, sowohl Russland als auch China und die Türkei sind ab Freitag Gäste beim G20-Gipfel in Hamburg. De Maizière betont:
Ich möchte bei dieser Gelegenheit nochmals unmissverständlich klarstellen, dass Ausspähungsaktivitäten jedweder Art in Deutschland nicht toleriert werden, von welchem Land auch immer.
Der Verfassungsschutzbericht beschäftigt sich auch mit islamistischem Terror. Laut Behördenchef Hans-Georg Maaßen stellt er im Moment die größte Bedrohung für die innere Sicherheit dar. Zurzeit gibt es in Deutschland mit 680 Islamisten so viele Gefährder wie noch nie. Maaßen warnt:
Wir müssen davon ausgehen, dass mit weiteren Anschlägen durch Einzeltäter oder durch Terrorkommandos auch in Deutschland gerechnet werden muss.
Nicht nur die gewaltbereiten Islamisten machen den Verfassungsschützern Sorgen. Auch aus der rechts- und linksextremen Szene kommen de Maizière zufolge alarmierende Zahlen.
Im vergangenen Jahr gingen die Verfassungsschutzbehörden von 12.100 gewaltorientierten Rechts- und 8.500 gewaltorientierten Linksextremisten aus. Das sind die höchsten Stände, seit wir diese Zahlen ermitteln und feststellen, seit dem Jahre 2010.
Laut Verfassungsschutzbericht gab es letztes Jahr auch mehr rechtsextreme Gewalttaten. Sie stiegen um gut 200 auf 1600. Die Gewalt richtete sich vor allem gegen Fremde, aber auch zunehmend gegen Staatsvertreter, zum Beispiel Kommunalpolitiker. Im linksextremen Lager war es 2016 eher ruhig. Die Behörden führen das vor allem darauf zurück, dass es kaum konkrete Anlässe für gewaltsame Proteste gab. Das sieht in diesem Jahr anders aus. Am Freitag etwa startet in Hamburg ja der G20-Gipfel.
Kein Kommentar, doch Meinung. Im Netz finden viele User zumindest ein Ergebnis des Verfassungsschutzberichts wenig überraschend, dass die Zahl der Extremisten gestiegen ist, und zwar auf allen Seiten. Emil66 schreibt bei tagesschau.de: Das bleibt ja dann wohl auch nicht aus. Wenn die Islamisten mehr werden, finden auch die Rechten mehr Anhänger. Eine echte Bedrohung verkauft sich auch bei denen besser als eine fiktive. Bei einem anderen Ergebnis des Berichts sind die Nutzer skeptischer, der Warnung des Verfassungsschutzes vor Spionage. Viele zweifeln daran, dass die meisten Cyberangriffe tatsächlich aus China und Russland kommen. Schlagloch kommentiert ironisch: Da bin ich ja froh, dass es keine Spionage aus den USA gibt. Ich hatte schon Angst, dass die Kanzlerin wieder Ausspähen unter Freunden geht gar nicht sagen muss. 123kit kritisiert die Doppelmoral. Der deutsche BND spioniert doch selbst ungeniert in anderen Ländern, wie zum Beispiel der Türkei, und alle finden's toll. Wenn aber mal in Deutschland spioniert wird, dann gehen alle an die Decke. Und Lubbert findet, dass die Warnung vor Spionage vor allem viel zu spät kommt. Die Warnungen der Verfassungsschützer lesen sich so, als hätten sie eine alte Ausgabe einer Computerzeitschrift in die Hände bekommen, aus der sie nun eifrig zitieren. Was sonst noch wichtig war:
Nordkorea geht weiter auf Konfrontationskurs mit dem Rest der Welt. Das abgeschottete Land hat nach eigenen Angaben zum ersten Mal erfolgreich eine Interkontinentalrakete getestet. Ob das wirklich stimmt, ist unklar und wird aktuell untersucht. Fest steht aber, die abgefeuerte Rakete war rund 40 Minuten in der Luft. Das ist länger als bei vorangegangenen Tests. Außerdem soll sie hunderte Kilometer weit geflogen sein, bevor sie vor Japan ins Meer stürzte. Solche Tests hat die UNO Nordkorea eigentlich verboten, das stört das Land aber offensichtlich nicht. Russland glaubt nicht, dass es tatsächlich eine Interkontinentalrakete war. Und auch die USA und Südkorea gehen eher von einer Mittelstreckenrakete aus. ARD-Korrespondent Jürgen Hanefeld berichtet.
Der Unterschied zwischen Lang- und Mittelstreckenrakete ist zunächst einmal die Reichweite. Per Definition können die sogenannten ICBMs Ziele in einer Entfernung von mehr als 5.500 Kilometern treffen. Experten vermuten, dass mit dem heute getesteten Geschoss bereits der US-Staat Alaska hätte erreicht werden können. Sollten die Angaben stimmen, dann hätte Nordkorea mit dem Test eine neue Eskalationsstufe erreicht. Das Land arbeitet seit Jahren an Raketen, die auch die USA treffen können.
Und auch Europa wäre mit einer solchen Rakete erreichbar. Beobachter glauben, dass Nordkorea den Tag heute nicht zufällig ausgewählt hat, sondern eher eine gezielte Provokation war. Denn heute feiert der Erzfeind USA seinen Nationalfeiertag. Der Busunfall mit 18 Toten gestern in Bayern hat eine Diskussion über Rettungsgassen ausgelöst. Denn die Rettungskräfte waren nur schlecht zur Unglücksstelle durchgekommen. Die Deutsche Polizeigewerkschaft fordert höhere Bußgelder von mindestens 200 Euro, wenn Verkehrsteilnehmer keine Rettungsgasse bilden. Bisher sind es 20 Euro. Die Gewerkschaft verwies auf Österreich. Da werden bei solchen Verkehrsverstößen mehr als 700 Euro fällig. Auch Bayerns Innenminister Joachim Herrmann fordert ein konsequenteres Vorgehen. Sobald sich ein Stau bildet, muss laut Herrmann eine Rettungsgasse gebildet werden. So stehe es in der Straßenverkehrsordnung. Und Herrmann will, dass dazu jetzt regelmäßige Kontrollen eingeführt werden.
Wenn ein Stau da ist, dass in solchen Situationen in Zukunft die Leute auf der Autobahn kontrolliert werden und dann auch sofort vor Ort ein solches Bußgeld verhängt wird.
Bayerns Innenminister kündigte an, dass es in den kommenden Tagen Gespräche über die Höhe der Strafen für Gaffer und für Menschen, die keine Rettungsgasse bilden, geben soll. Bis vor kurzem war Manuela Schwesig noch Bundesfamilienministerin, jetzt hat sie einen neuen Job.
Damit ist Frau Manuela Schwesig zur Ministerpräsidentin des Landes Mecklenburg-Vorpommern gewählt.
Schwesig hat heute Vormittag im Landtag in Schwerin 40 der 70 gültigen Stimmen bekommen. Als neue Regierungschefin in Mecklenburg-Vorpommern wird die 43-jährige Nachfolgerin ihres SPD-Parteikollegen Erwin Sellering. Der hatte Ende Mai angekündigt, wegen einer schweren Krebserkrankung auf alle politischen Ämter zu verzichten.
Was noch wichtig wird:
4 Staaten in 3 Tagen. Bundesaußenminister Sigmar Gabriel hat gerade gut zu tun. Er beschäftigt sich aktuell mit dem Konflikt in der Golfregion. Mehrere arabische Staaten haben ja die diplomatischen Beziehungen zu Katar abgebrochen. Sie werfen dem Land unter anderem vor, Terroristen zu unterstützen. Darüber hat Gabriel jetzt schon mit Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten gesprochen. Heute war er dann zu Besuch in Katar. Und für Gabriel geht es noch weiter. Morgen wird er in Kuwait erwartet. Das Land versucht in der Krise zu vermitteln. Morgen früh läuft ein Ultimatum in der Sache aus. Saudi-Arabien, Bahrain, die Vereinigten Arabischen Emirate und Ägypten verlangen unter anderem, dass Katar bis dahin seinen reichweitenstarken Fernsehsender Al Jazeera schließt und die Beziehung zum Iran zurückfährt. Außerdem sollen alle türkischen Soldaten das Land verlassen. 3 mutmaßliche IS-Terroristen müssen sich ab morgen vor Gericht in Düsseldorf verantworten. Die 3 Männer sollen einen Anschlag in der Düsseldorfer Altstadt geplant haben. Laut Anklage war vorgesehen, dass sich 2 Selbstmordattentäter in die Luft sprengen und ein 3. dann möglichst viele fliehende Menschen erschießt. Das Ganze war aufgeflogen, weil einer der Angeklagten die Anschlagspläne den Behörden verriet. Daraufhin waren seine mutmaßlichen Komplizen in Asylunterkünften festgenommen worden.
Und sonst in der Welt?
Aktivisten sprechen von einem Sieg für die Rechte von Homosexuellen in China. Ein Gericht in der zentralen Provinz Henan hat einem Schwulen Recht gegeben, der gegen eine erzwungene Umwandlungstherapie geklagt hatte. Wie chinesische Medien berichten, bekommt er jetzt eine Entschädigung und eine öffentliche Entschuldigung wegen Freiheitsberaubung. Offiziell gilt auch in China Homosexualität nicht mehr als Krankheit. Und das schon seit 15 Jahren. Trotzdem zwingen immer noch Familien, schwule oder lesbische Angehörige, sich einer Therapie zu unterziehen. 2030 soll es in Vietnams Hauptstadt Hanoi keine Motorräder mehr geben. Das hat heute der Stadtrat der Metropole beschlossen. Nur ein Abgeordneter war dagegen, die 2 Räder aus der Stadt zu verbannen. In Hanoi wohnen 7 Millionen Menschen und es gibt aktuell 5 Millionen Mopeds. Sie sind für die eher arme Bevölkerung erschwinglicher als Autos und die Menschen transportieren auf den 2 Rädern alles Mögliche. Doch weil sie für die schlechte Luftqualität in Hanoi verantwortlich sein sollen, sollen die Mopeds bis 2030 verschwinden. Auf den sozialen Netzwerken wird jetzt vor allem eine Frage diskutiert. Was soll die Alternative sein? Eine U-Bahn gibt es in Hanoi nicht. Die Busse decken aktuell nur 12% des Bedarfs. Die Behörden haben versprochen, diesen Anteil auf 50% zu erhöhen. Wer Coca-Pflanzen anbaut, will daraus noch lange kein Kokain herstellen. So argumentiert der Staatschef von Bolivien, Evo Morales. Er verfolgt den Plan, den privaten Coca-Anbau in seinem Land wieder deutlich auszubauen. Schon Anfang des Jahres hatte er ein Gesetz unterschrieben, das die Anbaufläche auf bis zu 22.000 Hektar annähernd verdoppelt. Jetzt deutet er im Interview mit der deutschen Presseagentur an, dass es sogar noch mehr werden könnte. Zu Zeiten der Militärdiktaturen in Bolivien seien ja auf mehr als 50.000 Hektar Coca-Pflanzen angebaut worden. Morales war vor seiner Zeit als Staatschef selbst Coca-Bauer. Er betont, dass die Blätter für den legalen Konsum gedacht seien. Viele Bolivianer kauen sie, um sich in den Höhen der Anden fitter zu fühlen.
Wissensnachrichten.
Warum bist du so schnell? Das wurde die südafrikanische Sprinterin Caster Semenya letztes Jahr gefragt.
Durch harte Arbeit. Es kommt auf die Basis an. Wir haben hart gearbeitet und sind auf dem richtigen Weg. Es ist fantastisch.
Right track. So ja, it's just fantastic.
Daran haben aber manche ihre Zweifel, dass nur harte Arbeit ihr 2 Olympiamedaillen eingebracht hat. Man hört es ja schon, tiefe Stimme, dazu noch ein muskulöser Körper. Semenya ist intersexuell, also sie hat Geschlechtsorgane von Mann und Frau. Da war die Frage, darf sie also überhaupt bei den Frauen starten? Eine neue Studie könnte jetzt bei der Entscheidung helfen. Sophie Stiegler aus unseren Wissensnachrichten, worum geht's da?
Also es geht darum, ob Frauen wie Semenya einen Vorteil haben, und zwar durch ihren hohen Testosteronspiegel. Sowas gibt es eben bei intersexuellen Frauen, aber eben auch aus anderen medizinischen Gründen. Und bei solchen Frauen sind die Testosteronwerte einfach um Vielfaches erhöht. Und in der Studie des Weltleichtathletikverbands sollte deshalb untersucht werden, ob ihnen das einen Vorteil bringt und wie groß der dann dementsprechend ist. Weil das ist alles ein bisschen umstritten.
Und was kam da raus?
Die Autoren sagen, es kam raus, dass es stimmt, die Frauen mit höheren Testosteronwerten waren tendenziell auch sportlich weiter vorne. Untersucht wurden gut 1300 Sportlerinnen bei 2 Leichtathletik-WMs im Sprint und im Hürdenlauf, im Hammerwurf und im Hochsprung. Und das Drittel der Frauen mit dem höchsten Testosteronwert, das war jeweils besser als das unterste Drittel. Also im Laufen zum Beispiel so 2-3% schneller, beim Werfen ging es so knapp 5% weiter und beim Hochsprung ungefähr 3% höher. Also es klingt jetzt vielleicht nach wenig, aber man muss auch bedenken, an der Weltspitze geht es halt auch um minimale Unterschiede.
Absolut. Was genau macht denn das Testosteron im Körper?
Also man hat Hinweise, dass es den Sauerstofftransport im Blut verbessert, wie anderes Doping auch, dass man damit schneller Muskeln aufbauen kann und zum Beispiel auch besser Entfernungen und sowas abschätzen kann.
Und was bedeutet diese Studie jetzt für Semenya oder auch andere Sportlerinnen mit sehr hohen Testosteronwerten?
Ja, also der Weltleichtathletikverband, der will solche Frauen eigentlich von den Frauenwettkämpfen ausschließen bzw. zwingen, ihren Hormonspiegel mit Medikamenten zu senken. Das Sagen hat da aber der internationale Sportgerichtshof CAS und der will diesen Monat darüber sprechen. Da könnte die Studie dann tatsächlich den Ausschlag geben. Also es könnte sein, dass Semenya sich bald entscheiden muss, Medikamente oder gar nicht mehr starten.
Vom Sport geht's jetzt in die Namensforschung.
Und zwar geht's um Nachnamen von Professoren. US-Wissenschaftler haben die Namen an italienischen Unis ausgewertet, an US-Unis und welchen in Frankreich. Vor ein paar Jahren hatte so eine ähnliche Untersuchung schon ergeben, dass in Italien auffällig oft die gleichen Nachnamen in den gleichen Fachbereichen aufgetaucht sind. Und das war dann kein Zufall, sondern die Forscher hatten ihre Verwandten da mit Jobs versorgt. Und jetzt eben bei der neuen Untersuchung kam raus, dass das ein bisschen besser geworden ist. Also die Praxis gibt es fast nicht mehr. 2010 wurde das nämlich verboten.
Wir bleiben direkt mal beim Verbieten, und zwar sollen Kinder nicht mehr so lange Computer spielen dürfen.
In China gibt es beim Online-Rollenspiel Honor of Kings jetzt begrenzte Spielzeiten. Also Spieler unter 12 dürfen nur noch eine Stunde am Tag spielen und auch nur bis spätestens 9 Uhr abends. Und Spieler bis 18 dürfen immerhin 2 Stunden am Tag. Also das ist quasi so die Elternfunktion des Spiels. Und das bedeutet natürlich auch, dass man sich mit seinem richtigen Namen anmelden muss. Aber wie die jetzt genau das Alter kontrollieren, das wurde nicht preisgegeben. Und falls du jetzt Honor of Kings noch nicht kennst, das ist zurzeit der Renner in China, so ein bisschen wie League of Legends. Und den Hype finden einige in China gar nicht gut. Die sagen, das Spiel verbreitet negative Energie.
So eine Sperre, die wäre für Netflix ab und zu auch gar nicht so schlecht. Vielen Dank, Sophie Stiegler aus den Wissensnachrichten.
Wetter.
Das ist und bleibt zweigeteilt. Im Norden wolkig und manchmal mit Regen, im Süden sonnig und trocken. So bleibt es auch in der Nacht, nur halt ohne Sonne. Und auch morgen geht es ähnlich weiter. Im Norden Wolken und Regen, im Süden blauer Himmel und Sonne. Dazu dann 18 bis 32 Grad.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
Und als Podcast auf deutschlandfunknova.de.